Gnade und Friede mögen euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus der Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Offenbarung 3, 7 bis 13. Und da hören wir: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mit dem Beginn der Adventszeit gedenken wir der Ankunft Jesu, unseres Herrn, in diese Welt. Aber die Bibel spricht nicht nur vom ersten Kommen Jesu, sondern auch von seiner zweiten Wiederkunft. Und sie will die Gemeinde darauf ausrichten, auf dieses große Ziel, das Gott ihrem Glauben vorgegeben hat. Und unter dieser Perspektive müssen wir auch heute Morgen unseren Predigttext verstehen. Er ist eines der sieben Sendschreiben, die der erhöhte Herr durch seine Jünger Johannes an sieben kleinasiatische Gemeinden schicken ließ. Wir erinnern uns zurück, in den Sendschreiben werden ja Probleme behandelt, die die Gemeinde zu allen Zeiten betreffen. Obwohl sie an bestimmte Gemeinden adressiert sind, nehmen sie gleiche oder ähnliche Probleme in späteren Gemeinden bis in unserer heutigen Zeit und auch gegebenenfalls darüber hinaus vorweg. Und deshalb müssen wir auch sie als Worte Gottes an die Gemeinden unserer Zeit ansehen. Nun wissen wir auch, die meisten von uns, dass die meisten Sendschreiben enthalten nachhaltige Kritik an den Zuständen in der jeweiligen Gemeinde. Sie werden getadelt wegen ihrer Lauheit und Blindheit oder wegen ihrer Lehre und Götzendienst. Und in aller Regel folgt dann ein Ruf zur Umkehr. Die Gemeinde in Philadelphia, der Name bedeutet übrigens Bruderliebe, hingegen bekommt ein ganz positives Zeugnis ausgestellt. Sie wird nicht kritisiert, sondern nur gelobt, und es werden ihr auch einige Verheißungen von unserem Herrn gegeben. Und da spricht unser Predigttext eben auch von einer offenen Tür. Aber die Adressaten, die Gemeinde in Philadelphia also, besitzt nicht den Schlüssel für diese Tür. Ein anderer hat die Schlüsselgewalt, und das ist unser Herr Jesus Christus selber. Er hat der Gemeinde in Philadelphia eine Tür geöffnet. Doch was ist nun damit gemeint? Und stellen wir uns zunächst vor Augen, um was es in unseren Versen geht. Dass unser Herr Jesus die Werke der Gemeinde selbst kennt, ist uns zunächst sicherlich nicht verwunderlich, denn er ist Gott und allgegenwärtig und sieht, was geschieht. Folglich weiß er auch, wie die Zustände in der Gemeinde in Philadelphia sind. Doch Jesus macht mit der Aussage, ich kenne deine Werke, der Gemeinde und ihren Gliedern deutlich, dass es um mehr geht als um seine Allwissenheit. Er sieht auf sie und nimmt an ihrem Ergehen Anteil. Es ist ihm nicht gleichgültig, was dort in Philadelphia vorgeht. Und was er in Philadelphia nun zu sehen bekam, war ausgesprochen positiv. Trotz aller Schwachheit hatte diese Gemeinde das Wort von Christus bewahrt und ihn nicht verleugnet. Wir müssen uns dabei die damalige Situation vorstellen. Die Gemeinden waren ja erst einige Jahre alt. Sie lebten in einer vollkommen heidnischen Umgebung. Und da war kein Staat, so wie es wir hier haben, der ihnen Religionsfreiheit garantierte. Die Gemeinde gehörte, wie die Empfänger der anderen Sendschreiben ja, zum Römischen Reich und dessen Provinz Kleinasien. Und in diesem Staat wurde nur der Kaiser vergöttet. Jeder konnte seine Religion ausüben, wenn er nur an der göttlichen Verehrung des Kaisers teilnahm. Und das konnte die Gemeinde bei aller Treue vielleicht auch zum römischen Staat eben nicht. Sie rieten deshalb immer wieder in Bedrängnis und auch insbesondere die Ältesten der Gemeinde. Zum Beispiel Johannes wurde in die Einsamkeit der Insel Patmos verbannt, auf der er auch, wie wir wissen, das Buch der Offenbarungen schrieb. Andere ließen ihr Leben und wieder andere wurden entrechtet. Man nahm ihnen ihren Besitz weg und ließ sie sozusagen als Menschen am Rande der Gesellschaft leben. Dass insbesondere die Juden in der Diskriminierung der jungen Gemeinden eine Rolle spielten, geht ebenfalls aus diesem Sendschreiben hervor. Denn die christlichen Gemeinden verstanden sich ja als das auserwählte Volk Gottes. Das mussten die Synagogen als unmittelbare Konkurrenz ja empfinden und dementsprechend empfindlich reagieren. Wir lesen ja schon in der Apostelgeschichte, dass sie sich mit den Heiden zusammenrotteten, wenn der Apostel Paulus irgendwo eine Gemeinde gründete und dass sie dann gegen die Christen handgreiflich wurden oder die Staatsgewalt einschalteten, um die Christen zu bestrafen. Ich erinnere dabei an das, was unser Bruder Thomas erzählte, wie er letztes Jahr in Jerusalem war und unseren Bruder Elis Matja besucht hat, dass an der dortigen christlichen Gemeinde die orthodoxen Juden immer wieder das Kreuz abgemacht haben oder beschmiert haben. Und dann ist man übergegangen und hat nun einen Fisch auf das Gebäude gemacht. Und dauert aber auch dann nur eine gewisse Zeit wieder, bis die Juden wissen, wofür dieser Fisch steht. Oder ein anderes Beispiel, unser Bruder Thomas war hier in der Synagoge um die Ecke und dann wurde er von einem Juden dort betitelt, du bist doch einer der Fischköpfe. Wir sehen also, wie die Juden auch heute noch damit umgehen und wie sie damals damit umgehen. Wenn nun Johannes sowohl im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia als auch an dem an die Gemeinde in Smyrna von der Synagoge des Satans spricht, dann ist das ein deutliches Urteil über das Judentum seiner Zeit. Die Juden wollten die Christen entweder für die Synagoge vereinbaren oder sie verfolgten sie voller Eifersucht, weil ihnen die Christen das Vorrecht, eben Gottes Volk zu sein, und an dem Heil teilzuhaben, das ja Israel aus ihrer Sicht alleine verheißen war, strittig machten. Und dazu war ihnen jedes Mittel recht. So war die Versuchung groß, sich anzupassen, besonders eben für die Ältesten der Gemeinden. und sie wurden gleich von mehreren Seiten bedrängt. Und darum zählt die Treue zu Christus und zu seinem Wort sehr viel. Wenn also unser Herr Jesus nun dieser Gemeinde sagt, ich kenne deine Werke, dann sagt er damit nichts anderes aus als, ich habe deine Treue zu mir und meinem Wort sehr wohl gesehen. Und beachten wir hier, dass Jesus ausdrücklich die Treue zu seinem Wort hervorhebt. Wie wir alle wissen, das Wort von Jesus haben wir im Wort der Apostel und der Propheten, und dies ist uns in der Heiligen Schrift überliefert. Wer Jesus treu sein will, der kann sich nicht einen Jesus einbilden, sondern er muss schon an den Jesus der Bibel glauben und vor Augen haben, der in der Schrift bezeugt ist, und an diesen glauben. Ansonsten läuft er Gefahr, einem anderen Jesus, ja einem Götzenbild zu verfallen. Und ich will an dieser Stelle auch daran erinnern, dass es gegenwärtig unter manchen Evangelikalen besonders verbreitet ist, zu lehren, man habe Jesus doch unmittelbar, man könne beim Beten seine Stimme hören und er führe einen doch wie ein ferngesteuertes Fahrzeug direkt durch den Heiligen Geist durchs Leben. Doch ihr Lieben, diese Vorstellung von einem solchen heißen Draht zu Jesus ist nichts anderes als Schwärmerei. Denn wir sind immer noch Sünder und bedürfen der Erleuchtung durch das Evangelium. Wir haben nur durch Gnade und den Glauben an das Evangelium Gemeinschaft mit Gott. Und Gott führt uns durch sein Wort. Und somit liegt es dann auch nahe auf der Hand, dass auch die heutigen Ältesten der Gemeinden hier eine besondere Verantwortung tragen. Wenn sie eben nicht den Christus der Schrift verkündigen, sondern irgendeine fromme Illusion oder gar einen falschen Jesus. Und dann gerät eine solche Gemeinde schnell auf Irrwegen und bewahrt das wahre Wort Jesu nicht. Und so kennt eben der Herr das geistliche Leben jeder einzelnen Ortsgemeinde, auch bis zum heutigen Tage und darüber hinaus, bis ins kleinste Detail. Und wenn er dann hier sagt über Philadelphia, ich weiß, dass du angefochten bist, ich weiß auch, dass du nur eine kleine Gemeinde bist und nicht mit großen Massen auftrumpfen kannst. Deine Kraft ist klein und in Wirklichkeit bist du schwach. Und das sagt er, das ist interessant, als der Heilige und Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Unser Herr Jesus ist der Reine und widersteht allem, was ihm nicht gleicht. Und doch entzieht er sich nicht den Ungleichen. Nein, er ist so sehr gegen Unreinheit, dass er auf die Unreinen zugeht, sie angreift und in seiner Reinheit überwindet. Der Heilige ist so heilig, wie wir wissen, dass er heilig macht. Darum konnte gerade Jesus Christus Träger dieses Titels werden. Er verband sich in einer besonderen Weise mit dem Gottesknechtstitel, der wiederum aus dem Propheten Jesaja stammt. Jesus ist der heilige Knecht von Gott gesalbt. Nur weil er heilig ist, steht es ihm zu, das geistliche Leben aller christlichen Gemeinden zu beurteilen. Wenn hier also vom Schlüssel Davids die Rede ist, drückt sich darin der Wille zur Vergeistigung aus. Denn unser Herr Jesus Christus macht die Schätze der Heilswelt Gottes dadurch doch erst für uns zugänglich. Er besitzt die Schlüssel zu allen Räumen, zum Totenreich, zum Himmelsreich. Ihm ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und so heißt es eben im Vers 8 unseres Textes, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Das ist eine Verheißung hier, ihr Lieben. Die Verheißung der offenen Tür gilt also einer Gemeinde, die an dem Christus der Schrift festhält. Nur müssen wir bedenken, dass auch dieses Festhalten am Wort Gottes eine Gabe Gottes ist und die Gemeinde dieses nicht aus sich selbst heraus hat. Wir wissen nur zu gut, dass wir ohne der Gnade des Herrn und sein Erbarmen über uns, wir hier nicht als Gemeinde zusammenkommen können. Aber dort, wo Gottes Wort als Gottes Wort aufgenommen wird, wo es Glaubensgrund ist und Gegenstand der Hoffnung, wo es Gewissen bindet, sodass wir der Lüge widerstehen und uns auch dem Druck der Umgebung nicht beugen, da ist die Tür offen. Auch bei uns. Es mag dabei so sein, dass wir die offene Tür nicht sehen und dass wir uns von allen Seiten bedrängt und eingeschlossen fühlen. Aber diese Zusage der offenen Tür steht hier. Und damit meint unser Herr nichts anderes, auch wenn du dich bedrängt fühlst und keinen Ausweg siehst, ich habe eine Tür aufgeschlossen, die niemand zuschließen kann, durch die kannst und wirst du weitergehen. Sei es die Gemeinde, wie auch die einzelnen Glieder der Gemeinde. Und des Weiteren ist diese geöffnete Tür doch auch ein wunderbarer Hinweis auf die Verbreitung des Evangeliums. Lernen wir also aus dem Zusammenhang von Bibeltreue und einer geöffneten Türe nicht, dass das Evangelium sich dann besonders ausbreitet, wenn man sich ohne Abstriche zum Wort Gottes hält? Und dass umgekehrt alle Verwässerung der biblischen Botschaft ihre Durchschlagkraft schwächt? Das gilt doch gerade für das Evangelium, denn es ist doch die Kraft Gottes, die in der Verkündigung zum Heil der Menschen frei wird, wie es der Apostel Paulus Römer 1 sagt. Im Evangelium offenbart sich doch die Gerechtigkeit Gottes, die mit dem Sünder ins Gericht geht, ihn aber im Glauben zugleich gerecht spricht, wenn er Buße über seine Sünden getan hat. Und damit wirkt auch das Evangelium in das Leben eines Menschen hinein und bringt die Begegnung mit dem erhöhten Christus zum Heil oder zum Unheil, je nachdem, ob es im Glauben angenommen wird oder nicht. So ist das Evangelium nicht nur eine Botschaft, sondern ein Handeln Gottes an den ungläubigen Menschen durch und in Jesus Christus. Und ihr Lieben, wenn wir da nicht an dem Fundament des Wortes bleiben, wie sollen wir dann noch Menschen erreichen? Möge der Herr uns dazu weiterhin Gnade geben, Menschen noch damit zu erreichen. Und dabei wollen wir aber auch noch einen Punkt Acht geben. Eine Mutter und ein Vater können der Kinderherzen nicht öffnen für Gottes Geist. Lehrer und Prediger können es ebenso wenig tun. Es bleibt dabei, Gott allein hat den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Was lehrt uns diese Tatsache? Nun, dass wir bei aller Arbeit an anderen Menschen, gerade in unserem privaten und beruflichen Umfeld, auf das gläubige Gebet angewiesen sind und dass die gläubigen Gebete weitaus am meisten bewirken werden. Gerade dann, wenn wir uns recht bewusst sind, mit unserer Macht ist gar nichts getan. Dann kann nur der Herr wirken. Durch Werkzeuge, die in sich selber schwach sind, wir also, bekommt er dann die Ehre. Und dazu gibt uns nun unser Herr in Vers 9 eine Verheißung. Da heißt es, siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Mit diesem Vers drückt unser Herr Jesus nichts anderes aus als, wer ist Gottes Volk oder wer ist Schein Gottes Volk und in Wahrheit Satans Werkzeug. Die Entscheidung fällt an der Stellungnahme zu dem Erwählten, zu unserem Herrn Jesus. indem man ihn bezeugt oder verlästert. Wer Jesus verlästert oder ihn in seinem Bekennen verlästert, betreibt das Werk des Satans. Er gehört zu den Rebellen, die sich gegen den Gesalbten auflehnen. Das können wir so schön nachlesen im Psalm 2. Jetzt sind nicht die Juden diejenigen, die hier als Ziel der Völkerwallfahrt aufgesucht und als die Geliebten erkannt werden, sondern sie selbst machen sich auf, kommen zur Gemeinde aus Juden und Heiden und erkennen diese als wahre Gemeinde an und als wahres Gottesvolk. Und das ist nichts anderes als die Zusage doch, dass von den jüdischen Feinden der Gemeinde einige umkehren werden. Dabei nimmt Jesus ein Bild aus dem Propheten Jesaja auf, das mehr als 700 Jahre früher schon dem alttestamentlichen Gottesvolk in Jesaja 60 gesagt wurde. Wir wollen hier beachten, dass an dieser Stelle allerdings nicht von einem Erkennen aller Juden beim Kommen Jesu die Rede ist. Hier wird die Bekehrung einiger Juden angekündigt. Immer wieder werden also einzelne von ihnen zum Glauben kommen, und das ist dann natürlich auch eine gewaltige Trosterfahrung für die Gemeinde Jesu. Damit wird die Verfolgung entschärft, die Bedrängnis verliert an Druck und die Gemeinde kann weiter existieren. Das bedeutet, dass das Wesen der Gemeinde in Philadelphia ein Geliebtsein bei Gott und Jesus ist. Nicht die Qualität der Gemeinde bringt die Juden auf die Knie, sondern er alleine, der liebende Herr alleine, bringt sie dazu. Und das bezeugt er auch in seinem hohepriesterlichen Gebet. Und diese wunderbare Zusage weist uns dann zum nächsten Gedanken in Vers 10, wo es heißt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden sind. Hier folgt eine weitere Verheißung. Die gewissenhafte Ausrichtung des Wortes wird jetzt hinsichtlich ihres Inhalts deutlich. Zur wahrhaft biblischen Wortverkündigung gehört wesentlich die Ausrufung auch des wiederkommenden Herrn. Du magst vielleicht einer versucht sein zu sagen, es ist doch eigentlich so, weil die Ältesten der Gemeinde so bibeltreu sind, weil sie für die Autorität der Heiligen Schrift gestritten haben, weil sie die Bibel gegen Angriffe von Gegnern verteidigt haben. Darum erfahren sie jetzt mit der Gemeinde den Segen Gottes. Ein Stück weit mag das ja stimmen, aber was ist der eigentliche Grund hier an der Stelle? Nun, sie gaben Gott allein die Ehre, indem sie diesem Wort glaubten, und die Gemeinde tat das Gleiche. Das ist der wahre Grund. Das ist etwas völlig anderes als sogenannte apologetische Arbeit. Glauben heißt, dem Wort Gottes zu vertrauen, weil es Gottes Wort ist. Für die Gemeinde bedeutet dies, in der Verfolgung oder Diskriminierung geduldig zu sein und willig zu leiden, was ihr, der Herr, an Bedrängnis zu Maß oder zu messen wird in Zukunft. Und in dieser Bedrängnis hat die Gemeinde in Philadelphia geduldig auf die Zusagen Gottes gehofft. Solch ein Glaube kann eben nicht ohne Lohn bleiben, ihr Lieben. Und das hat schon der Apostel Paulus in Römer 10 gesagt, wenn er sagt, wer glaubt, der wird nicht zuschanden. Unser Herr will mit diesen Worten der Gemeinde aller Zeiten trösten und ihr Zuversicht geben. Damit ist nicht gemeint, dass die Gemeinde keine Versuchung erleben wird, sondern eben, dass Jesus sie so bewahren wird, dass sie in der Versuchung nicht fällt. Und wie tut das nun unser Herr? Wie bewahrt er uns als Gemeinde? Dazu finden wir eine wunderbare Antwort in einem sehr unscheinbaren Satz zunächst bei dem Apostel Petrus. Er sagt im ersten Petrusbrief, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Indem Gott uns im Glauben erhält, macht er uns stark. Der Glaube ist, wie uns Paulus in der Beschreibung der geistlichen Waffenrüstung im Epheserbrief aufzeigt, der Schild, mit dem wir die Pfeile des Bösen abwehren können. Der Glaube hat die Zusagen Gottes vor Augen und rechnet mit diesen mehr als mit dem, was nach menschlicher Wahrscheinlichkeitsberechnung, wozu wir ja oft tendieren, zu erwarten ist. Und auf diese Weise können wir in der Stunde der Versuchung bestehen, wann auch immer sie kommen mag. Und dazu wollen wir uns einen wichtigen Satz merken. Wie die Gemeinde mit dem Wort umgeht, so geht der Herr mit ihr, der Gemeinde, um. Die bewahrende Gemeinde wird die bewahrte Gemeinde sein. Ganz wichtig. Und diese Zusagen unseres Herrn Jesus Christus beschränken sich nicht nur auf das Leben in dieser Welt, sondern gehen weit über das diesseitige Leben hinaus. Denn Jesus spricht ja auch von seiner Wiederkunft und richtet damit, seiner zweiten Wiederkunft, und richtet damit die Gemeinde auf die künftige Erlösung aus. Dazu sagt er in Vers 11, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Nach diesen beiden Trostworten nun folgt hier schließlich eine Mahnung an uns. Der Ausdruck könnte nun so verstanden werden, als ob die Gemeinde in Philadelphia oder vielleicht sogar auch schon wir diese Krone schon besäßen. Aber, wie wir wissen, kein Wettläufer läuft mit einem Kranz oder Krone schon, bevor er nicht am Ziel angekommen ist, und Philadelphia und auch wir befinden uns noch nicht am Ziel. Doch die Siegerkrone ist der Gemeinde und somit auch uns schon beigelegt und wird für uns bewahrt im Himmel. Doch sie ist uns noch eben nicht aufgesetzt. Und dazu sagt auch weiter der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief, und niemand wird gekrönt, er kämpfe denn recht. Die Krone, im Grundtext steht wörtlich das Wort der Kranz, ist der Siegespreis im Wettkampf, das, was bei uns heute die Medaillen und das Preisgeld bei sportlichen Wettkämpfen sind, dass die Sieger bekommen, und die soll ein jeder von uns bekommen, und drum gilt es, dass sie uns auch niemand mehr nehme. Dazu ein Beispiel. An den Gestaden Englands findet man eine eigentümliche Art von Muschel, die sogenannte Tellermuschel. Sie klebt an der harten Felswand und sie hat die Eigentümlichkeit, dass sie, sobald sie merkt, dass etwas Fremdes ihr naht, um sie loszulösen von dem Stein, sich nur noch umso fester an denselben anklammert, so fest, dass es ganz unmöglich ist, sie loszureißen. Diese merkwürdige Muschel gibt uns recht deutlich ein Bild davon, was Glauben heißt, um die Krone zu behalten. Und jeder von uns läuft da seinen Lauf. Und wir laufen ja nicht wie Wettläufer gegeneinander, sondern gegen eine gottlose Welt, die gegen uns gewinnen will. Wenn allerdings jemand von uns meint, gegen andere Geschwister antreten zu müssen, sie auszustechen in der Heiligung, der Bibelerkenntnis, im Gebet und im Dienst übertrumpfen zu müssen, dann hat er schon verloren, weil er nicht recht kämpft. Das ist nicht der richtige Kampf. Wenn unser Herr Jesus wiederkommt, wenn er sein Volk vor sich versammelt, wenn er offenbar macht, wer ihm hier in diesem Leben trotz mancher Anfechtung und Kämpfe vertraut hat, dann wird diesem der Eingang ins ewige Leben der Siegespreis sein. Doch in seinen Zusagen geht unser Herr Jesus noch ein Stück weiter. Er will uns sogar zu Pfeilern in den Tempeln Gottes machen. Und das bedeutet, wir werden für immer im Hause des Herrn bleiben. Und dazu werden wir drei wunderbare Namen tragen. Den Namen Gottes, den des himmlischen Jerusalems und den Namen Christi. Und hier haben wir den Siegspruch, den Siegerspruch, wo der Herr wiederum von seinem Machen spricht. Es ist sein schöpferisches Tun, wie wir es auch, dieses schöpferische Tun im Alten Testament kennen. Der Gemeinde wird ein Wandel ihrer Gestalt angekündigt. Ihre augenblickliche Gestalt ist nicht ihre Endgestalt. Und dazu sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, denn es wird gesät verweslich in Schwachheit und Unehre, aber auferstehen unverweslich in Kraft und in Herrlichkeit. Wer überwindet, soll also im künftigen Gottesvolk eine tragende Funktion haben, was das auch immer für uns im Einzelnen bedeuten mag, sei dahingestellt. Ich will mich hier jetzt nicht da in Spekulationen verlieren. Und das erinnert uns auch an die spätere Aussage im Buch der Offenbarung, im letzten Kapitel, wo es heißt, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Mit dem Namen auf der Stirn ist die Zugehörigkeit von uns an ihm ausgedrückt. Wir gehören unwiderruflich zu dem dreieinigen Gott selbst und besitzen das definitive Bürgerrecht in der Stadt Gottes. Nichts kann uns dies mehr streitig machen. Wer Ohren hat, der höre. Dieses Wort, das am Schluss eines jeden Sendschreibens steht und auch sonst mehrfach im Neuen Testament vorkommt, will hier auf den Ernst der gesagten Worte hinweisen. Wem Gott das Ohr aufgetan hat, wer verstehen kann, um was es hier geht, der soll recht erwägen, was hier gesagt wird. Unsere Verse stellen uns eine große und herrliche Zukunft in Aussicht, aber sie machen auch deutlich, dass der Weg dorthin von Anfechtungen, Kämpfen, Diskriminierungen gekennzeichnet ist. Sie wollen uns darauf einstellen, damit wir nicht übermütig werden oder gar falschen Erwartungen anheimfallen. Sie machen ferner deutlich, dass Gott uns durch den Glauben alleine bewahrt, indem er uns sein Wort vor Augen hält. Und darum wollen wir nicht ablassen, an sein Wort festzuhalten und geduldig ihm alleine zu vertrauen. Und das gilt für uns hier als Gemeinde wie für jeden Einzelnen, dass wir nicht verleugnen den Namen des Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir bekennen und glauben, was alles in diesem Namen enthalten ist. Seine wahre Menschheit und Gottheit, seine göttliche Sendung, seine Zeugung durch den Heiligen Geist und seine Geburt von der Jungfrau, sein sündloses Leben, seinen Tod und seine Auferstehung und sein Kommen, um als Messias Israel und König als aller Könige über die ganze Schöpfung zu herrschen, und schließlich, was wir keinesfalls vergessen werden dürfen, seine Einzigartigkeit, seine Ausschließlichkeit und diese absolute Allgenügsamkeit, die neben sich keinen anderen Helfer, Mittler oder gar Heilsvermittler duldet. Dann haben wir die Zusage, dass es eine offene Tür gibt, auch wenn die Situation noch so auswegslos erscheint und wir weder die offene Tür sehen, noch das, was dahinter liegt. Aber die letzte Tür ist der Eingang in das ewige Leben. Diese Tür steht jedem offen, der im Glauben vor sie tritt. Daran wollen wir jetzt in der Adventszeit denken, wo wir an das erste Kommen unseres Herrn erinnert werden. Er, der den Schlüssel Davids hat, hat uns damit alles aufgetan in seinem Werk am Kreuz und durch sein Evangelium. Unser Herr ist der Hüter der Tore des Paradieses und jeder gläubigen Seele tut er eine Tür auf, die weder Mensch noch Teufel wieder verschließen können. Welch eine Freude ist es doch für uns, ihr Lieben, wenn wir erfahren, dass der Glaube an ihn der goldene Schlüssel ist zu den Toren der ewigen Herrlichkeit. Der Herr möge uns dazu helfen, im Geiste der Philadelphia-Gemeinde zu stehen. Lasst uns Lass uns dein Werkzeug sein, lieber Herr, dass wir dir unbedingt vertrauen und dir allein in allem die Ehre geben. Amen.